3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Griner und ich freue mich, dich heute hier in der aktuellen Ausgabe recht herzlich begrüßen zu dürfen zu einem extrem spannenden Interviewpartner. Bevor wir starten, möchte ich hierzu gerne so einen kleinen Intro verfassen. Und zwar geht es prinzipiell darum, dass früher, als ich so ja um die 15, 16, 17 war, da war es damals cool, wenn man als Ziel beispielsweise Profisportler hatte. Heute leben wir in einer Zeit, da ist es in Anführungszeichen cool, Unternehmer oder Entrepreneur zu sein, wie man so schön sagt in der heutigen Zeit. Dennoch ist es so, dass Unternehmer sein, in welcher Form auch immer, gar nicht mal so einfach ist. Und selbst wenn du jetzt sagst, hey, ich bin eigentlich im Angestelltenverhältnis, was bringt mir dieses Interview jetzt hier? Dann möchte ich gerne kurz daran erinnern, dass wir heute in einer super coolen Zeit leben, denn du kannst mit deinem Hobby oder mit deiner Expertise jederzeit als Kleinunternehmer beispielsweise online durchstarten oder im Bereich Affiliate Marketing, Network Marketing und so weiter. Das heißt, du bist einerseits nicht mehr nur an ein Einkommen als Angestellter oder Selbstständiger gebunden, sondern andererseits hast jederzeit die Möglichkeit, aus deiner Expertise oder aus deinem Hobby ja unternehmerisch vorzugehen und dir hier ein zweites Standbein aufzubauen oder deine aktuelle Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum komplett durch die Decke gehen zu lassen. Soweit erstmal das kurze Intro für heute. Es lohnt sich also auf jeden Fall, egal ob du Angestellter bist, ob du selbstständig bist oder ob du Unternehmer bist, dir dieses Interview anzuhören. Denn mein heutiger Interviewgast ist einer der erfolgreichsten Unternehmer in meinem gesamten Netzwerk. Er selbst hat 26 Unternehmen, die er alle nach wie vor steuert. Dennoch ist er heute natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch Privatier und widmet seine ganze Aufmerksamkeit, seine Leidenschaft natürlich dem Unternehmertum. Und mit ihm habe ich mich getroffen, denn ich wollte von ihm wissen, wie wird man erfolgreicher Unternehmer? Was ist dabei zu beachten? Welche strategischen, aber auch persönlichen und unternehmerischen Schritte sind dabei wichtig? Und vor allem, wie geht er mit Rückschlägen, mit Niederlagen um? Und natürlich sprechen wir auch über unterschiedliche Arten von Investitionen. In diesem Sinne freue ich mich ganz besonders auf dieses Interview mit Christoph Kühnapfel und es lohnt sich auf jeden Fall bis ganz zum Ende dran zu bleiben. In diesem Sinne, wir starten direkt jetzt. Viel Spaß.
Good morning, this is your wake-up call.
Mein heutiger Interviewgast ist Multiunternehmer und Investor und er wird gleich sich selbst persönlich vorstellen. In diesem Sinne, herzlich willkommen heute in meiner Show, lieber Christoph Kühnapfel.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen lieben Dank.
Bevor wir direkt starten und wir quasi mehr so ein bisschen in deine bisherige Geschichte einsteigen, vielleicht magst du dich mal ganz kurz ein bisschen vorstellen. Wie ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Und was machst du heute so in deinem Alltag?
Ja, sehr, sehr gerne. Kühnapfel Christoph, mein Name. Ich bin 40 Jahre alt jetzt gerade geworden. Was mache ich heute? Eigentlich bin ich Rentner, weil ich habe mich selber disruptiert, war jetzt lange Jahre Unternehmer, vorher mal selbstständig und ja, also heute bin ich in keiner aktiven Position mehr als Geschäftsführer unterwegs. Vielleicht mache ich mal so ein bisschen den Bogen, woher komme ich, was mache ich jetzt? Ich bin mit 16 Jahren gestartet, bin am Niederrhein geboren in Goch, kennt fast keiner, ist so nahe der niederländischen Grenze. Früher hat man gesagt, wenn du 2 Kilometer weiter fährst, fällst du von dem Teller. Da wusste man noch nicht, dass die Erde rund ist. Spaß beiseite, daher komme ich, also sehr ländlich. Habe mit 16 Jahren eigentlich angefangen, mich unternehmerisch zu betätigen. Und zwar wollte ich keine Zeitung austragen gehen, habe gedacht, ach, nass regnen lassen können sich andere, und habe dann damals DOS-Kurse gegeben. Habe also Unternehmern beigebracht, wie sie mit dem PC besser umgehen können, wie sie ihren Alltag damit besser bewerkstelligen können in der Firma, die Schreibmaschinen zu disruptieren, wegzubringen und dann einfach mit PCs zu arbeiten. Damit habe ich ganz gutes Geld verdient, damals im elterlichen Wohnzimmer. Habe dann noch meine Ausbildung machen müssen zum Steuerberater. Mein Vater, mein Großvater, alle, die gesamte Familie waren Steuerberater und haben halt gesagt, so Christoph, du musst was Ordentliches lernen mit IT, das wird nichts. Und somit habe ich dann den Beruf des Steuerberaters beziehungsweise in der steuerberatenden Branche halt meine Ausbildung gemacht, habe die Prüfungen absolviert, habe allerdings dann in diesem Bereich nicht angefangen zu arbeiten, habe mein IT-Unternehmen, was ich derweil dann schon aufgebaut hatte, halt weiter skaliert. Und zum Leidwesen meines Vaters, dem ich dann irgendwann gesagt habe, Papa, ich werde deine Kanzlei nicht übernehmen, sondern ich werde mein IT-Unternehmen weiter ausbauen, habe dann da halt weitergemacht. Mittlerweile habe ich 26 Unternehmen, wovon ich jetzt heute kein einziges mehr selbst bewirtschafte quasi, sondern nur noch rein als Investor da bin und als Mentor für die jeweiligen Unternehmen. Und so ist mein Arbeitsalltag aber, wie der Rentner halt so standardmäßig ist, eigentlich prall gefüllt. Der Rentner hat nie Zeit. Und das ist so das im kurzen Abriss, was ich die letzten Jahre so getrieben habe. Alle Unternehmen bei mir eigentlich so eher im IT-Sektor ursprünglich angesiedelt, aber heute geht's halt komplett breit. Also von produzierenden Unternehmen bis zum Online-Marketing-Company und so weiter. Ich bin in verschiedenen Bereichen investiert.
Okay. Das heißt, um nochmal kurz zurückzuspringen, du hast irgendwann angefangen, Unternehmen zu gründen, dein erstes Unternehmen zu gründen, hast das dann aufgebaut, hochgezogen. Woher hast du das Wissen her? Wie bist du damals vorangegangen, um diese Unternehmen alle so erfolgreich eben weiter aufzubauen?
Ja, also das Wissen, keiner bringt dir dieses Unternehmertum ja in der Schule bei. In keiner Uni, in keiner Schule wirst du zum Unternehmer ausgebildet. Du wirst ja noch nicht mal, wird dir eine vernünftige Begleitung geliefert, wie du überhaupt ein Unternehmen gründest und was dafür notwendig ist. Da hatte ich natürlich jetzt von Hause aus ein bisschen einfacher, dadurch, dass mein Vater halt, wie gesagt, und auch mein Großvater schon Steuerberater waren, natürlich wussten sie Bescheid, wie Unternehmensgründung funktioniert und so weiter. Ich habe halt extrem viel gelesen und ich bin da auch so ein bisschen reingeschlittert. Allerdings wirst du Unternehmer nur dann, wenn du permanent lernst, wenn du aus deinen Fehlern, die du halt so machst, auch Analysen ziehst, also wirklich guckst, warum sind die Fehler passiert, was musst du beim nächsten Mal besser machen, und einfach diese Fehler als Chance zu sehen. Und so habe ich mich nach und nach halt hochgekämpft. Ich habe halt, wie gesagt, mit einem Unternehmen gestartet. Das hieß dann ganz ursprünglich mal ganz rudimentär EDV Christoph Kühnapfel. Da habe ich natürlich sehr kreativ gewesen. Und habe da halt PCs geschraubt und so weiter. Und dann nach und nach Mitarbeiter eingestellt, geschaut, welche Prozesse kann ich wie optimieren, wie kann ich eine vernünftige Preisgestaltung machen, wie führe ich vernünftig Mitarbeiter, wie kriege ich vernünftige kultivierte Kunden und natürlich auch einen vernünftigen Kult in meine Company. Und als mir das erste Mal gelungen ist, habe ich gesagt, das kann ich auch ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal tun und habe immer wieder halt Unternehmen aufgebaut und jetzt halt auch überall andere Geschäftsführer eingesetzt, die halt im Sinne meiner Intuition und meiner Denkweise, wie Unternehmen zu führen sind, halt die Sachen halt im Operativen leiten. Und das muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut, als Mentor für die Geschäftsführer da zu sein.
Okay, das heißt, bei 24 Unternehmen hast du natürlich extrem viel Erfahrung. Lass uns mal bitte ganz vorne anfangen. Sagen wir mal, ich bin jetzt kurz davor, ein Unternehmen oder zu gründen oder mich selbstständig zu machen. Was würdest du sagen, aus deiner heutigen Erfahrung, sind so die Top 3 bis 5 ersten Schritte, die vor der Gründung überhaupt erstmal durchdacht werden müssen? Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2 ist, es gibt ja diese obligatorische 3-Jahres-Formel, wo man sagt, naja, die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen gehen innerhalb der ersten 3 Jahre wieder pleite. Was glaubst du, woran das liegt?
Okay, also zur Frage Nummer 1, also was sind die wichtigsten Punkte? Meines Erachtens ist halt, hast du mit dem Job, den du da erledigen willst, hat dein Unternehmen, bist das du? Ist das deine Leidenschaft? Hast du wirklich Spaß daran? Würdest du diese Dinge, die du da verkaufst, die du produzierst, würdest du die erstens selber kaufen? Würdest du das alles machen, auch ohne Geld? Wenn du das für dich bejahen kannst, dann hast du meines Erachtens die erste Sache schon mal richtig gemacht, sondern du kannst deinen Beruf als Berufung sehen und zur Leidenschaft, zu deinem Hobby eigentlich machen. Wenn das gegeben ist, hast du ganz, ganz viel, was andere nicht haben. Dann der Punkt Nummer 2 ist, wie viel Kapital brauchst du und hast du die richtige Zielgruppe im Visier? Ist dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Service, den du anbietest, für wie viele Leute ist der spannend? Und ist deine Zielgruppe bereit, den Preis, den du dir vorstellst, auch dafür zu bezahlen? Und kann deine Zielgruppe das bezahlen? Es gibt viele Unternehmen, und da sind wir bei der zweiten Frage eigentlich, warum die viele Unternehmen kaputt gehen. Sie haben eine Anfangseuphorie, sie haben vielleicht auch einen Anfangskredit, Investment in irgendeiner Form, Geld von Oma, Opa, Tante, whatever, irgendwo aus der Family bekommen. Und dann ist es halt irgendwann weg, weil kein vernünftiger Businessplan da war, weil doch die Leidenschaft nicht da war. Man muss bereit sein, halt echt unfassbar viel zu tun, zu arbeiten, ohne viel Geld dabei verdienen zu können. Mhm. Also ich habe die ersten Jahre, das sage ich aus eigener Erfahrung, nichts verdient, gar nichts. Ich bin auch bis heute in allen, und da bin ich auch stolz drauf, in allen Unternehmen, wir haben keine Fremdfinanzierung, wir sind komplett eigens finanziert. Das lag daran, dass wir sehr diszipliniert gearbeitet haben und alle Gewinne auch wieder reinvestiert haben in die Company. Und dazu muss man natürlich bereit sein, auch selber, vielleicht auch wenn man gute Gewinne schreibt, wenn man viel Geld theoretisch verdient, nicht so viel rauszunehmen. Und ich glaube, das ist auch der nächste Punkt. Es gibt dann die Leute, die dann den Umsatz sehen und Umsatz als Gewinn betrachten und einfach zu viel aus den Firmen rausziehen, sich ein üppiges Gehalt leisten und dann meinen, das geht so weiter. Und ja, manche können dann einfach mit diesen großen Zahlen nicht umgehen. Mhm. Und wenn man so denkt, oh, ich mache so 60, also ich weiß noch, ich musste damals, um kostendeckend zu arbeiten, 60.000 D-Mark an Umsatz im Monat machen. Und da habe ich gedacht, 60.000, unfassbar. Und wenn mich Freunde zum Beispiel, und da war ich halt 18, ja, Freunde, 60.000 im Monat, ja, aber es ist ja nicht Gewinn. Kann ich doch nicht rausnehmen. Und ich habe wirklich die ersten Jahre halt nichts verdient. Also von daher, man sollte sich da auf jeden Fall ein bisschen Polster setzen. So, das sind so vielleicht so die 2, 3, 4 Kernpunkte, wo ich halt drauf achten würde, wenn ich mich selbstständig mache. Und ich meine, klar, wie geht's? Ein Gewerbeschein für, ich weiß gar nicht, wie teuer es jetzt ist, aber 30 € oder so irgendwo bei der Stadt ausfüllen zu können und dann bist du ja schon quasi selbstständig. Das ist alles easy, ja, aber danach beginnt das Abenteuer.
Ja, genau. Nämlich zum Beispiel, ganz egal, wie gut dein Produkt ist, wenn du niemand hast, der es kauft, dann ist es nichts wert. Deswegen mal abgesehen vom Produkt, was würdest du sagen, wie wichtig sind solche Skills wie Verkauf, Vertrieb, Marketing, Automatisierung von verschiedenen Prozessen? Also das sind ja alles Dinge, wo auch ich in den letzten Jahren wirklich lernen musste, damit umzugehen, weil das ja abgesehen von deinem Hauptbusiness auch wieder weitere Skills sind, die dir ja keiner beibringt. Das heißt, wie wichtig findest du diese Prozesse, dass du dir hier eben auch das Wissen aneignest? Und vor allem, wie ist der Vorgang? Wo kann man das wirklich lernen? Und in welcher Reihenfolge ist denn Marketing, Verkauf, Vertrieb überhaupt gewichtet?
Also Marketing und Vertrieb wächst ja heute mehr und mehr zusammen. Wenn dich keiner kennt, dann kann dein Produkt, deine Dienstleistung, dich selber, deine Dienstleistung, die du halt anbietest, keiner kaufen. So, da sind wir bei Punkt Nummer eins, wenn Marketing, also wenn dich keiner sieht, wenn dich keiner kennt, kann er nicht kaufen, kann ich auch nicht verkaufen. Also ich muss schon meinen potenziellen Kunden im Blick haben. Und das ist an der Stelle extrem wichtig, direkt mit Marketing vernünftig anzufangen. Natürlich kann man auch innerhalb seinen Bekannten, also gerade über Empfehlungen natürlich, am Anfang recht viel machen, je nachdem, welcher Branche man ist. Ob man auch in seiner Branche vielleicht eher so ein bisschen ortsgebunden ist. Nehmen wir jetzt mal einen Friseur oder wie auch immer, wo man eher so ein bisschen regionaler arbeitet. Aber auch da geht natürlich über Empfehlung viel. Und da ist natürlich auch Marketing wieder ein großer Hebel. Und Marketing ist ja nicht nur Online-Marketing, sondern kann ja auch Offline-Marketing sein. Also sprich, indem ich mir Gedanken darüber mache, welche Offline-Angebote kann ich präsentieren, also in Form von, wie binde ich meinen Kunden, wie bekomme ich ihn immer wieder zu mir und kann ich auch meine Leistungen vernünftig kommunizieren. Sprich, und da sind wir dann wieder eher beim Thema Verkauf. Wir müssen ja permanent verkaufen. Also jeder, der in irgendeiner Form in einer Beziehung lebt, hat irgendwo mal sich verkauft und gesagt, so, guck mal, was ich für ein toller Held bin. Du musst mich nehmen, sonst bist du ja verloren. Ist ja Quatsch. Also letztendlich muss man sich auch da verkaufen. Und deswegen sind diese Skills halt extrem wichtig. Marketing und Verkauf unfassbar wichtig. Aber auch Unternehmertum zu lernen ist unheimlich wichtig. Weil wenn ich dann gut verkauft habe, wenn ich gutes Marketing gemacht habe, aber dann meine Zahlen nicht im Griff, dann sind wir wieder, wie bei der Anschlussfrage vorhin, sind wir wieder da und haben zu viel ausgegeben, haben das nicht im Blick gehabt und sind dann halt pleite und wundern uns nachher darüber. Ober auch oder Steuerzahlung oder wie auch immer. Ne, dann denkt man so, ja, 50%, sag ich mal, grob gehen ja an unseren Staat und man kann natürlich so ein paar Mechanismen, dass man steueroptimiert arbeitet und so. Da sind natürlich andere für zuständig und verantwortlich, das zu optimieren. Aber man sollte es als Unternehmer halt auf jeden Fall auch wissen. So, wo lernt man die Dinge? An alle, man sollte sich Mentoren holen, man sollte sich Berater an Bord holen, sich mit anderen austauschen, nicht unbedingt auch nur in der eigenen Branche. Es gibt mittlerweile, das gesamte Wissen ist im Prinzip kostenfrei im Internet erhältlich. Die Frage ist halt nur, wie komprimiert bekomme ich es wirklich? Kann ich mir die ein oder anderen Online-Kurse vielleicht auch kaufen von den Leuten, denen ich vertraue, wo ich sage, ja, die haben es schon bewiesen, dass sie es können. Und da würde ich halt auch extrem drauf achten. Im Moment ist das Internet voll von Coaches, Beratern und so weiter. Aber letztendlich haben ganz viele noch nicht mal ein eigenes großes Business aufgebaut. So, haben noch nicht irgendwo investiert, erzählen aber, wie Investitionen funktionieren, wie man Startups aufbaut, haben aber noch nicht ein einziges Startup aufgebaut. Und das sehe ich in meiner Branche halt auch extrem. So, die meisten Startups zum Beispiel, und ich investiere ja halt auch in Startups, scheitern, weil sie keinen Vertrieb können, weil sie sich nicht um Marketing kümmern. Weil sie dann vielleicht in ihrem Skill, sag jetzt mal Programmierung, mega gut sind, ein richtig gutes Produkt haben. Aber wenn es keiner kauft, wenn ich es nicht verkaufen kann, dann werde ich halt keine Umsätze bringen. Und entweder muss ich mir halt alle Skills selber beibringen oder ich hole mir halt Partner an Bord, die es halt auch vielleicht können. Ja. Und wenn man so ein bisschen den Transfer zum Beispiel mal zur Höhle der Löwen sieht, Da sieht man ja auch, dann kommt ein, ich nehme jetzt mal ein bisschen Werbung, Ralf Dümmel oder so, und der bringt dann irgendein Produkt in den Markt, wo die Zielgruppe vorhanden ist, dann geht so ein Ding natürlich steil. So. Und dann muss ich vielleicht als Gründer gar nicht mehr selber verkaufen können, sondern jemand hebt mich in diese Zielgruppe rein. Also, um kurz nochmal zusammenzufassen, unfassbar wichtig. Ob man es immer selber machen muss, wenn ich die richtigen Partner an Bord habe, nicht unbedingt. Weil letztendlich, wir können von keinem, weder von einem Mitarbeiter noch von uns selber, verlangen, wir sind die eierlegende Wollmilchsau und können nachher alles perfekt. Also wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können und das dann halt auch in ein Momentum bringen, also permanent richtig, richtig viel davon tun. Und dann wird es auch gelingen. Ich habe selbst natürlich auch meine Steuern nicht gemacht. Nie. Ja. Weil ich sage, gut, theoretisch natürlich von der Ausbildung etc. müsste ich selber können und auch machen. Aber warum? Ja. Jetzt mittlerweile macht es meine Schwester. Sie hat die Kanzlei meines Vaters übernommen, Gott sei Dank. Aber ich schätze meine Schwester sehr, aber sie ist günstiger für mich, als wenn ich selbst machen würde. So, also ich kümmere mich um die Sachen, die ich gut kann. Und das sollte halt auch jeder Unternehmer machen.
Okay. Jetzt ist es ja so, zumindest ist mein Eindruck, und da würde mich deine Meinung mal interessieren. Früher, als ich so im Teenageralter war, da war es cool, irgendwie Profisportler oder irgendwie so in diese Richtung werden zu wollen. Heutzutage hat man den Eindruck, für die junge Generation ist es cool, Unternehmer zu sein. Von deiner Erfahrung her, ist es wirklich so cool? Lohnt es sich, auch in der heutigen Zeit der Technik, ist es einfacher, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein, als vielleicht noch vor 20, 25 Jahren? Und was würdest du beispielsweise einem jungen 20, 22, 23-Jährigen raten, der momentan eben noch in einem gesicherten Arbeitsverhältnis ist, aber innerlich irgendwo eine gewisse Leidenschaft hat und gerne sein Hobby zum Beruf machen würde?
Mhm. Unternehmertum ist das absolut letzte, geilste Abenteuer, was man erleben kann. Aber es ist nicht für jeden was. Es ist super unsicher, gerade in den ersten Jahren. Man muss bereit sein, viel zu tun und wenig zu verdienen. Da draußen gibt es zwar viele, die einem was komplett anders erzählen und sagen, du kannst innerhalb von 3 Wochen reich werden und finanziell frei und unabhängig und so weiter. Ja, das mag vielleicht für 0,0001 Promille vielleicht funktionieren, aber im Gros funktioniert es nicht. Langfristig erfolgreich zu sein, geht nur durch Beständigkeit, durch kluge Entscheidungen, durch Fehler, durch viel Hasseln, viel Arbeit. Und wer dazu bereit ist, der sollte es tun. Aber man muss wirklich bereit sein dafür. Und andere wollen halt lieber... Wir können uns ja nicht alle selbstständig machen. Wir können ja nicht alle Unternehmer sein. Mhm. Ja, wer soll dann noch in irgendeiner Form, weiß ich nicht, den Tanklastzug fahren? Also gut, werden irgendwann jetzt auch Roboter machen und so, aber vielleicht ein doofes Beispiel, aber wir brauchen doch auch unsere Mitarbeiter und so weiter. Also von daher, es gibt Leute, die wollen halt Beständigkeit, die wollen ihr 9-to-5 und so weiter. Und das ist auch für mich völlig in Ordnung. Wer aber sagt, ich will mehr, der muss bereit sein, auch richtig, richtig viel mehr zu tun.
Okay.
Also für jeden, der das machen möchte, auf jeden Fall probieren. Für denjenigen, der sagt, ich muss echt alles in sicher haben, so, ist vielleicht Unternehmertum das Falsche. Ja. Okay. Also, ich finde es cool, ich würde es auch wieder machen. Und zur Frage, ist es leichter geworden als früher? Der Zugang zum Markt ist wesentlich leichter. Sich und schnell groß zu werden, ist meines Erachtens auch viel, viel leichter geworden vom eigentlichen Zugang. Also Online-Marketing zum Beispiel zu betreiben, geht heute mit kleinen Mitteln, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat zu investieren. Und dann bin ich schon ganz gut auf Spur, wo ich früher vielleicht Fernsehwerbung mit Millionen Euro Budgets machen musste oder Radiowerbung oder was auch immer. Und ihr jetzt hier auch die Podcasts hören, Podcast selber kann man ja für wenige Euro Investments selber machen. Mhm. Eine eigene Radiosendung. Tja, ich glaube, da müssten wir beide tief in die Tasche greifen. Und von daher ist der Zugang zum Markt und der Zugang, andere Leute über seine Produkte und Dienstleistungen zu informieren, wesentlich einfacher geworden. Klar, natürlich mit zunehmender Einfachheit steigt natürlich auch der Mitbewerbs- oder der Mitbewerber- und Marktdruck vielleicht in irgendeiner Form. Und wir haben durch die Digitalisierung natürlich auch eine wesentlich beschleunigtere Marktwirtschaft bekommen. Und das heißt, wir müssen permanent am Ball bleiben. Und wer da nicht bereit so ist, das zu tun, auch und auch immer mal wieder seine Richtung zu wechseln, seine Komfortzone zu verlassen, der ist im Unternehmermarkt definitiv auf dem falschen Weg. Also Zugang ist einfacher, der Marktdruck ist schwieriger geworden, der Bedarf an Kapital ist größer geworden und vor allem aber der Zugang zum Kapital auch wieder einfacher geworden. Also ich glaube, egal wo man sich hindreht, es hat immer sein Für und Wider. In den 80er Jahren gegründet zu haben, hatte auch was. Ich würde es halt wieder tun. Mhm. Vielleicht vor 10 Jahren habe ich gesagt, da hätte ich gesagt, boah, nee. Wenn mich jetzt nochmal jemand fragen würde, ob du nochmal so gründest, hätte ich gesagt, nee, mach ich nicht. Aber da hatte ich auch noch ein anderes Mindset. So, okay. Da habe ich noch gedacht, nee, nun ein Laden mit maximal 15 Mitarbeitern, habe ich alles schön im Griff. Ja, stimmt. Da, wo ich mitgearbeitet habe, wo ich operativ noch verkauft habe, da hatte ich das im Griff. Da konnte ich mich auf Bauchgefühl verlassen. Aber weil ich noch nicht verstanden hatte, wie ich mir Dashboards baue, wie ich vernünftig führe, wie ich mich aus meinem Unternehmen raus disruptiere und andere machen lasse. Ich konnte noch nicht so richtig vertrauen und so weiter. Und das muss man lernen. Und entweder bringt man sich selber bei und verliert viel Geld dabei, das ist bei mir passiert, oder man holt sich halt früh genug die Leute, die es halt schon mal gemacht haben. Und Berater wie dich oder wie mich, die halt da schnellere Wege zeigen können und ein paar Abkürzungen. Aber jede Abkürzung kann genommen werden, wenn man sie kennt, aber laufen müssen wir alle selbst.
Okay. Das heißt, die Schnellreichnummer, die gibt es deiner Meinung nach nicht wirklich. Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, du bist 40 Jahre alt, ja, du bist Privatier. Das ist ja auch schon mal, wenn man davon ausgeht, nach der Schule, Pi mal Daumen in 20 Jahren, das ist ja auch schon mal eine Hausnummer.
Ja, nicht schnell.
Ja, aber immerhin. Jetzt wäre meine Frage, du bist ja Investor, du investierst heute ja auch in Startups. Und in meinem Podcast geht es ja auch um das Thema deine beste Investition. Was war denn bisher deine beste Investition?
Meine beste Investition war immer die, die in mich selber getätigt habe. Also sprich, immer dann, wo ich gedacht habe, hey, da fehlt den Skill, habe ich wirklich viel Geld ausgegeben in meine eigene Bildung. Mhm. Kein Buch war mir zu teuer, kein Online-Kurs war mir zu teuer, keine Mastermind war mir zu teuer. Ich gesagt habe, wenn ich selber besser werde, dann, und weil ich vertraue mir ja, dann, und ich habe einen guten Skill dazu gewonnen, den ich wirkungsvoll einsetzen kann, war das immer meine beste Investition. Wenn man es jetzt in den monetären Bereich nimmt. Wenn man natürlich in den persönlichen geht, würde ich sagen, in meine Kinder. Mhm. Zeit für meine Kinder zu investieren, ist, kann dir keiner mehr nehmen. Und Familie und Job, Berufung vernünftig in Einklang zu bringen, das hat mich eine Weile gekostet, das vernünftig hinzubekommen. Aber die Zeit sich zu nehmen, zu überlegen, wie geht das? Und in Leute zu investieren, die es schon mal hinbekommen haben, das war meine beste Investition, was so den Lifestyle bzw. das Private betrifft. Wenn man jetzt in die Companies guckt, will ich jetzt nicht on Detail sprechen, über welche, wie viele Millionen habe ich wo rausgeholt. Ich habe mag vielleicht überheblich klingen, aber ich habe noch keine Investitionen in Sand gesetzt. Also wirkt nicht signifikant, vielleicht mal 10.000, 15.000 Euro irgendwo verloren, aber bisher hat es gut funktioniert. Toi, 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 ich will, dass es so weitergeht. Aber es ist halt einfach vielleicht auch ein bisschen Bauchfaktor, Nasenfaktor, investiere ich in die richtigen Leute mit der richtigen Leidenschaft, sehe ich sie zum Unternehmer, kann ich auch selber so viel Herzblut in diese Leute stecken, um denen die Skills, die sie noch nicht haben, denen halt auch diese zu liefern oder Rückgrat zu sein. So. Vor teuren Fehlern zu bewahren. Und ich glaube, das war immer recht clever investiert bei uns.
Okay. Wie du das gemacht hast und inwiefern man in Unternehmen investiert, da kommen wir gleich drauf. Vorher würde mich noch Folgendes interessieren. Was hältst du denn zum Thema Investitionen von dieser ganzen Finanzdienstleistungsbranche? Ja, also diese ganz klassischen Produkte, wie halt eben Sparbücher, Bausparverträge, Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, vorgebundene Produkte und so weiter. Also kriegst du das mit? Und wenn ja, was hältst du von dieser Branche, dass ja immerhin auch ein Milliardengeschäft ist in Deutschland?
Ja, ich bin echt, also das ist ein Skill, der mir fehlt, der mir wirklich fehlt, wo ich sage, habe ich nicht wirklich tief Ahnung von. Da bin ich vielleicht ein bisschen Fachidiot im Unternehmertum und in Startups und so weiter. Ich habe keine Ahnung von den klassischen Investments. Ich habe mir natürlich so Dinge wie Blockchain und Bitcoin und so. Ja, aber in diese klassischen Investitionen bin ich nie so wirklich eingestiegen, weil ich wahrscheinlich nicht durchgestiegen bin. So, aber ich grundsätzlich, coole Sache, ich bin immer offen für alle Dinge, die gewinnbringend sein können. So. Und gewinnbringend nicht nur, wo ich sage, ich mache aus einem Euro zwei, sondern gewinnbringend fürs Leben. So. Meines Erachtens gibt es ja mehrere Energietanks. So, ne? So, Portemonnaie kann befüllt werden, dein Herz kann befüllt werden mit Energie und so weiter. Also ich bin offen.
Okay.
Aber richtig auskennen? Nee. Okay. Aber ich glaube, da kann ich ja eine Menge von dir lernen.
Okay. Ja, der Hintergrund war der eigentlich eher eben auch gedacht, dass mal abgesehen davon, dass ich vielleicht nicht die finanziellen Mittel habe, um direkt vielleicht in Unternehmensbeteiligungen zu investieren, wäre eben so meine Frage, wenn ich jetzt mal so vom Klassischen ausgehe, ich habe vielleicht ein Budget von 300, 500 Euro im Monat, habe vielleicht 20, 30, 50.000 Euro, 100.000 vielleicht zur Verfügung. Mal abgesehen von dem unternehmerischen Wissen, was würdest du Personen raten, die in dieser Situation sind? Was sollen die aus ihrem Geld machen? Wie sollen sie es investieren?
Tja, also mit, ne, weiß ich nicht. Also wenn wir so über klassische Dinge, also ja, ich habe auch eine Lebensversicherung, glaube ich. Ja, ich habe, glaube ich, irgendwie so eine, ich glaube, FIFA-Unterstützungskasse heißt es oder so. Also nicht die vom Fußball, sondern irgendwie was anderes. Aber ich habe mich so klassisch nie so wirklich damit beschäftigt. Von daher kann ich auch Leuten da wenig zu raten. Ne? Also die Unternehmensbeteiligung, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich an Unternehmen zu beteiligen. Klar, gibt Aktien und so weiter und so fort. Auch da muss ich sagen, bin ich total konservativ. Kenne ich mich nicht aus, mache ich also nicht. So mit allen Dingen, die ich mich nicht auskenne, lasse ich die Finger davon oder lasse halt andere Profis machen. Ne? Die Fonds und so weiter in, zu investieren, also da würde ich ja eher sagen, gebt euer Geld ab, gebt die Ziele bekannt und dann lasst es Profis machen. Bei mir wäre es in den falschen Händen.
Ja, okay. Die Frage war auch vielleicht im zweiten Schritt etwas mehr darauf eben auserlegt, dass man, so wie du das von Beginn aus dir auch gesagt hast, der die beste Investition auch noch überwiegend in sich selbst ist. Und deswegen eben meine Frage eben auch jetzt im zweiten Schritt, wenn ich ein gewisses Budget habe, wie finde ich denn heraus, wer der passende Mentor, der passende Coach ist, welches Programm für mich passt, welcher Online-Kurs passt. Denn auch hier ist es ja so, du hast es vorhin schon gesagt, Mittlerweile leben wir ja in einer Welt, wo jeder sich Trainer, Coach, Speaker nennt, der irgendwo bei einem Schullandheim mal einen Aufsatz vorgelesen hat. Ja. Also wie finde ich für mich eben die passende Persönlichkeit, ohne Geld zu verbrennen? Oder sagst du, das gehört eben auch dazu? Es gehört mal dazu, dass ich einen falschen Kurs oder einen Kurs buche, der mich nicht weiterbringt?
Es sollte natürlich nicht so sein, kann aber natürlich passieren. Also letztendlich die Auswahl meiner Mentoren, meiner Kurse und so weiter habe ich immer getroffen. Gibt es, also das, was der Mentor zum Beispiel vorzuweisen hat, ist das, was mir weiterhelfen kann? Hat er das wirklich irgendwo nur aus einem Lehrbuch oder hat das selbst gemacht? Ich denke, das ist enorm wichtig. Ne? Du kannst kein Fahrlehrer werden, wenn du selbst kein Auto fahren kannst. So, wir haben halt in genau diesen Branchen halt nicht diese klassische Prüfung, wie zum Beispiel, hey, Steuerberater wirst du nur, wenn du die Steuerberaterprüfung gemacht hast. Und somit hast du ein Testat und damit darfst du dich so schimpfen. So, das haben wir in dieser Branche nicht. Du kannst nicht sagen, ja, jeder kann theoretisch Unternehmensberater sein und so weiter. Und ich finde auch, ganz früh habe ich diese Unternehmensberater, habe ich gedacht, mein Gott, so voll die verschriebenen Dinge und gruselig und komische Leute und so. Ja, mag sein, aber es gab auch viele richtig, richtig gute und gibt's heute auch noch. Mhm. Also letztendlich, welches Skill braucht man und wen gibt es am Markt, der diesen Skill liefert, diesen Mehrwert dir liefern kann und vor allen Dingen auch bewiesen hat, dass er es selber auch angewendet hat. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmensberater im klassischen Sinne, und das finde ich halt immer so, es gibt Unternehmensberater, die sind da draußen und erzählen dir, wie Mitarbeiterführung funktioniert und haben nicht einen einzigen Mitarbeiter. Ich habe über 200. Ich kann vielleicht einen Ticken mehr darüber sagen, wie es geht, wie es wirklich in der Praxis aussieht. Sehr wohl ich natürlich kein Rechtsanwalt bin und Arbeitsverträge durchleuchten darf. Mhm. Aber ich glaube, ich habe schon einige Tücken entdeckt und kann vielleicht darüber berichten, welche komischen Dinge denn irgendwie auf einmal Mitarbeitern einfallen, um dich zu betrügen. So. Und das sind vielleicht einfach so Dinge, wo man einfach wirklich mal gucken sollte, wer hilft denn dir da vielleicht wirklich? Mhm. Oder sind das einfach gut im Marketing aufgebaute Unternehmer?
Okay.
So, und da würde ich halt mal schauen. So. Und welche Erfolge haben denn andere Teilnehmer zum Beispiel gehabt? Aber auch da mit Testimonials umzugehen, zum Beispiel in diesem Segment, also bei mir, ich mache es nicht so wirklich öffentlich. Okay. Ja, ich habe ein Mentoring-Programm, aber und das ist zwar auch öffentlich, aber ich gehe da nicht ins Marketing so ganz doll raus, weil ich einfach auch immer nur einen ganz kleinen Kreis haben will, weil das für mich eine ganz intensive Sache ist. Und sagen, ich will auch nur die, wo ich sage, ich werde die weiterbringen können. Und nicht nur, weil ich selber drauf habe, sondern weil ich auch an die Leute glaube. Mhm. Und es gab auch Leute, die habe ich voll abgelehnt. Und dann kriegt man so ein bisschen natürlich, ja, Gegenwind. Und warum denn? Und der ist aber ein Doofer und so. Aber ich weiß dann, wenn es hinten raus nichts bringt, und das ist vielleicht auch so ein Tipp, den man geben kann, man sollte schon sich im Vorfeld vernünftig darüber unterhalten, ob man zueinander passt. Mhm. Als Berater, als Coach, also Speaker ist ja egal, sag ich mal. Ne? Ich meine, ein Ticket sich irgendwo zu kaufen für 99 Euro und die Veranstaltung war dann nichts. Ja, so what? Habe ich irgendwie ein bisschen Reisekosten, ein bisschen Ticketpreise und vielleicht einen Tag versäbelt? Ja, ist schade drum, Zeit ist Geld. Aber dann habe ich auch wieder eine Frage, was kann ich beim nächsten Mal, was habe ich jetzt falsch gemacht bei der Auswahl, was kann ich dann dahinter richtig machen? Es gibt ja so bestimmte Bereiche, die sagen, ja, da war ich und hat nichts Neues erzählt. Beim ersten Mal war es toll. Ich habe es jetzt gerade nämlich zum Beispiel wieder gehabt, wo dann jemand sagt, ja, ich war jetzt das zweite Mal auf einer Offensive und haben die Gleiche gesagt. Ja, haben vielleicht das Gleiche gesagt, aber die Frage ist halt, was hast du daraus gemacht?
Ja.
Sag mal, ich kenne es, ich kann es und ich kann es auch tun, ja. Mhm. Und ich tue es auch wirklich. So. Und da gibt es viele, die sagen, ja, kenne ich. Ja, super. Wenn du es kennst, kannst du es auch. Ja. Und wenn du es kannst, tust du es auch. Mhm. So, und das ist halt auch, manche kommen dann einfach nie ins Handeln. Ja, die sind super ausgebildet, kommen nicht ins Handeln.
Ja.
Bringt auch nichts. So, und mit so Leuten möchte ich einfach an der Stelle nicht arbeiten. Mhm. Und da kann ich auch jedem nur raten, wenn du in dich selber investierst, ja, aber dann setz auch verdammt nochmal um.
Ja, aber wo kennen und können. Lass uns mal auf dein Spezialgebiet eingehen, nämlich das Thema Unternehmensbeteiligung, die Investition in Startups und Co. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie gehst du daran? Über welche Beteiligungsmodelle sprechen wir da und wie kann ich mir den Return on Investment über einen bestimmten Zeitraum vorstellen?
Ja, ich habe ganz ursprünglich mal immer eine Direktive gehabt. Ich weiß nicht, durchziehen kann. Ich habe immer gesagt, ich investiere nur in Unternehmen, in Unternehmer, in kluge Gründer, in coole Gründer, wenn ich einen Return on Invest von zwischen 3 und 6 Monaten sehe. Mhm. Ist natürlich ein mega kalkulatorisch messbares Risiko. Hat natürlich zur Folge, dass ich nur in Produkte, Dienstleistungen investieren kann, die keine großen Regularien nach sich ziehen. Ich habe überlegt, ob ich zum Beispiel in der Medizinindustrie investiere. Aber da hat man halt, ich sage jetzt mal, bevor man ein Krebsmedikament, was vielleicht auch mega im Markt abgehen wird, was Milliarden in die Kassen spülen wird, allerdings 20 Jahre braucht, um auf den Markt zu kommen.
Ja.
Und vielleicht in der Form noch so oft von irgendwelchen Pharmakonzernen torpediert wird, weil sie damit eine große Wertschöpfungskette für sich verlieren würden. Und da habe ich gesagt, da bin ich auch nicht kapitalstark genug, um genau in diesen Situationen zu investieren. Also ich gucke halt alle Unternehmen 3 bis 6 Monate, dass sie sich rechnen. Da gibt es natürlich auch Gründer, die denken, wie will der das schaffen? Aber es ist in manchen Situationen eigentlich viel einfacher, als man denkt. Viele Gründer denken nur an, ich brauche Geld. Vergessen, hat jemand Zugang zum Markt? Muss ich vielleicht eigentlich gar nicht so viel Geld investieren, weil er die Kunden schon mitbringt, der Investor? Muss ich vielleicht gar nicht so viel Geld investieren, weil ich einige Fehler gar nicht selber machen muss, sondern von meinem Mentor als Investor diese Informationen alle auf dem Silbertablett geliefert bekomme? Da ich auch gerade in der Verwaltung, in der Struktur einfach schon ganz klare Prozesse habe und mich da nicht mehr drum kümmern muss und somit viel schneller zum Beispiel auch bei einem Produktstart bin.
Mhm.
Ich bin so ein hemdsärmeliger Typ, was auch so Investments betrifft. Ich mache ganz viele Geschäfte eher so, sag mal, klassisch auf dem Bierdeckel. Natürlich müssen wir zum Notar und so weiter. Aber ich achte darauf, was für Typen sind die Gründer? Haben die wirklich Bock? Haben die Feuer? Haben die Ahnung von dem, was sie grundsätzlich machen wollen? Und kann ich mit meinen Ideen, mit meinen Skills eine sinnvolle Ergänzung liefern? Und wenn ich das erkenne, dann investiere ich. Und dann gibt's halt verschiedene Modelle. Ich bin mit 25% beteiligt. Ich halte 50%.
Mhm.
Es gibt natürlich Situationen, dann geht man in den Exit und verkauft alles und so weiter.
Okay.
So. Ich meine, so eine N26-Bank zum Beispiel, halten die Gründer jetzt noch 12%. Ja, aber die Company ist 3,6 Milliarden bewertet. Auch alles gut.
Ja, verstehe. Okay, das heißt, wie muss ich mir für dich eine Bewertung eines Unternehmens vorstellen, bevor du eine Entscheidung triffst? Ist das eher so vom Bauchgefühl oder wie triffst du eben diese finanzielle Entscheidung, mit wie viel Kapital du in so ein Unternehmen investierst?
Ja, ist viel Bauchgefühl natürlich. Also ich gucke auch auf Businesspläne, aber gar nicht so doll. Wenn ich, also ich verlange fast von jedem fast von jedem Unternehmen, wo ich investiere, einen Businessplan. Ich selber habe noch nie einen gemacht. Ich habe noch nie einen gemacht. Also zumindest nicht für, also natürlich habe ich schon welche gemacht, aber nicht für meine eigenen Unternehmen. Weil du musst als Steuerberater musst du das können. So, oder in der Branche musst du es halt können. Ich mach's viel, wirklich viel nach dem Bauch. Wie viel Kapitalbedarf denn überhaupt da sein muss, also das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich von, brauche ich irgendwelche Maschinen, brauche ich irgendwie zig Mitarbeiter für irgendwas, brauche ich irgendwie viel Geld für eine Marketingkampagne und so weiter. Ich glaube, das muss alles erstmal vernünftig eruiert werden. Und wann rechnen wir mit einem Return on Invest? Mhm. Und danach entscheide ich einfach, wie viel Kapital und wie viel Prozente ich haben möchte. Das liegt auch ein bisschen mit daran, das ist nicht nur das Geld. Ich sag mal, wenn ich jetzt, kann sein, dass ich 200.000 Euro investiere, aber 20% Anteile will. Das kann aber auch sein, dass ich 100.000 investiere und nur 5% Anteile haben möchte. Wobei 5% habe ich noch nicht gemacht. Aber auch das wäre denkbar. Also bei N26 würde ich jetzt für so wenig Geld mit 5% einsteigen. So, aber also liegt halt wirklich dran, wie viel eigene Energie muss ich auch selber aufwenden. Weil mit mir natürlich auch meine Zeit lieb und teuer ist. Und das eins der wenigen Dinge ist, die wir nicht skalieren können. Wir haben alle nur diese 24 Stunden. Ja. Und die gehören extrem sinnvoll eingesetzt. Ja. Ne?
Du hast es gerade gesagt, das Stichwort skalieren. Ich weiß, dass eines deiner Spezialitäten ist, Strukturen in Unternehmen zu schaffen, um eine gewisse Automatisierung und vor allem eben auch eine gewisse Digitalisierung zu erzeugen. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Wie gehst du da vor? Welche Tools, welche Skills baust du dein Unternehmen ein, damit das eben genauso funktioniert?
Also grundsätzlich ist ja eins, alles das, was wir automatisieren können, was einen extrem hohen Wiederholungseffekt und Charakter hat, wird automatisiert und wird somit auch digitalisiert. Wer das nicht wahrhaben will, hat Pech gehabt. Der wird es irgendwann spüren. Und ich sage immer so, wir müssen die Maschinen, also Software, Computer, whatever, Roboter, müssen wir die unliebsamen Aufgaben erledigen lassen, die uns Zeit fressen. Die Zeit können wir sinnvoll einsetzen, indem wir uns mehr um Menschen kümmern. Ob ich das dann in meine Freizeit investiere, ob ich denn vielleicht sogar mit irgendwelchen Businesspartnern essen gehe, whatever. Wir müssen die Zeit in die Menschen investieren. Und wir waren bei Verkaufen zum Beispiel, bei dem einen Skill. Dann können wir halt länger und öfter miteinander reden und verkaufen. Also schlussendlich habe ich in den Unternehmen eins getan. Also ich kann meine Unternehmen alle vom Handy aus steuern. Ich brauche nichts anders als einen Internetzugang und mein Smartphone, um manchmal besser zu gucken. Liegt hier auch vor uns mein iPad. Aber ich kann das komplett. Ich habe mir Dashboards gebaut oder bauen lassen. Wir haben ja auch ein paar Software-Companies bei uns Dashboard bauen lassen, wo ich alle KPIs in einem Statistikboard sehe. Ich weiß, wie viele Anrufe am Tag, wo, in welcher Abteilung gelandet sind. Ich weiß, wie viele Anrufe angenommen werden, wie die durchschnittliche Wartezeit von irgendwelchen Bestellhotlines bei uns zum Beispiel war. Ich weiß, wie viele Tickets unsere Techniker bekommen haben. Ich weiß, wie die durchschnittliche Zeit war, wie die Tickets gelöst worden sind, wie viele Projekte neu reingekommen sind, welche Produkte verkauft worden sind, wo sich irgendwelche Lagerbestände ändern, wo Kapazitätsengpässe bei Mitarbeitern passiert werden und so weiter. Also ich bin sehr, sehr granular in den KPIs. Mhm. Ich habe genau diese Dinge auf einen Blick. Und somit brauche ich auch gar nicht so aktiv in den jeweiligen Unternehmen dabei sein, sondern ich habe meine Infos. Ich kriege jeden Morgen um 6 eine E-Mail mit allen überfälligen Aufgaben von allen Mitarbeitern. Ich will, dass ich diese E-Mail eigentlich gar nicht bekomme. Alle Mitarbeiter wissen, dass ich diese E-Mail erhalte. Und wenn ich sage, das sind so ungefähr 50 Vorgänge, und das ist wirklich auch ein nicht erledigter Anruf oder so, über alle Unternehmen hinweg, ist das für mich vertretbar. Ich hoffe, diesen Podcast hört kein Mitarbeiter. Also das Format natürlich schon, aber bitte diesen speziellen Podcast nicht. Ist das vertretbar? Aber das sind also Dinge, die ich völlig automatisiert habe. Also ich nehme ein Beispiel. Wenn jemand bei uns Urlaub eintragen möchte, geht das auch über dieses Tool, was wir für uns programmiert haben. Heißt James, also dein-james.de. Da kann man, also man kann es sich dann auch von uns programmieren lassen, zugeschnitten auf seine Company. Nehmen jetzt ein Beispiel. Bei uns im Systemhaus will jetzt ein Techniker Urlaub haben. Er reicht über das Tool Urlaub ein. Sein Vorgesetzter bekommt natürlich diesen Urlaubsantrag als in seiner fälligen To-Do-Liste, kann dann in einem automatisch gefüllten Kalender sehen, ob andere, die auch in seiner Skill-Kategorie sind, auch schon Urlaub haben. Ob es Projekte gibt, die gegebenenfalls kneifen würden, wo der Skill dieses Technikers notwendig wäre, um eine sehr schnelle Entscheidung treffen zu können, kann der Urlaub haben, ja oder nein.
Okay.
Das ist wieder verknüpft mit der vertrieblichen Sache. Um zum Beispiel bei einem Vertriebler, der sagt, okay, der sitzt in einem Termin mit einem Kunden und dann, ja, wann können Sie denn dann installieren? Dann macht er so einen Probeauftrag und dann kann der sehen, wann diese Skills innerhalb unserer Techniker verfügbar werden. Und das sind also Dinge, die Fehleranfälligkeit minimiert sich massiv.
Verstehe.
Und natürlich waren auch da so ein oder andere Dinge, die natürlich die Mitarbeiter erstmal ein bisschen komisch fanden, weil sie, oh, müssen wir da wieder was eintragen, da wieder was eintragen. Aber mittlerweile ist das so gut organisiert, dass es Fluch oder Segen, ne? Wenn das Tool jetzt ausfallen würde, wären wir ja natürlich mega am, ne? Darf man das so sagen hier in deinem Podcast? Mega am Arsch wären wir, ja, so richtig. So, na klar, dafür sorgen wir, dass es nicht so passiert, keine Frage. Aber das ist all das, was wir als Unternehmer machen können. Wir sollten den Hirnschmalz da reinbringen, wie können wir verdammt nochmal unsere Unternehmen so skalieren, indem wir sie automatisieren und die Zeiten, die wir frei davon bekommen, dass wir die wieder sinnvoll einsetzen. Und dann haben wir wieder einen Hebel, mehr Umsatz, mehr Gewinn, ja, oder von mir aus auch mehr Freizeit.
Verstehe, ja.
Also es ist kombinierbar, aber ich sage immer so, das Hamsterrad, und da sagen ja viele Selbstständige, die sich zum Unternehmer transferieren wollen, sagen, ich habe da keine Zeit für. Ja, aber streich das Wort keine. Du willst nicht. So, für mich gibt's sowas nicht. Ja, habe ich keine Zeit für. Doch, nee, du willst nur nicht. Du musst dir die Zeit nehmen. Jedes Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Mhm. Ist Bullshit. Du musst dich einmal überschlagen, sonst kommst du da nicht raus.
Ja.
Und dann musst du halt einmal ein bisschen mehr tun. Das musste ich auch. Ich musste auch meine Geschäfte organisieren. Ich musste operativ verkaufen und. Musste meine Mitarbeiter zufriedenstellen. Ich musste neue Leute einstellen und. Die Finanzen im Griff halten und darüber nachdenken, wie ich mein Unternehmen automatisiere. Ja, muss man einmal durch. So,
absolut, ja. Unter anderem, du hast es vorhin angesprochen, entwickelt ihr auch Software. Und ich bin selbst auf eine Sache aufmerksam geworden, nämlich das Tool Prime Leads.
Jung.
Lass uns mal ganz kurz da einsteigen. Was ist Prime Leads? Was kann die Software und wie können Unternehmen oder auch ja, Unternehmer davon profitieren?
Jo, das ist wirklich ein super, super Tool. Die Herausforderung bei uns war, wie kann meine Webseite verkaufen, auch wenn ich Sachen habe, die ich nicht online bestellen kann, in den Warenkorb klicken kann und so weiter, sondern eigentlich meine Dienstleistung oder die Produktauswahl oder wie auch immer, wie kann ich es hinbekommen, dass ich die Besucher meiner Webseite identifizieren kann. Das war die Herausforderung, die wir auch in unseren eigenen Unternehmen gehabt haben. Und dann habe ich halt eine Software entwickeln lassen. Und da ist halt Prime Leads daraus entstanden, was wir quasi jetzt auch der breiten Öffentlichkeit dann quasi in den Verkauf gegeben haben, wo man im Prinzip innerhalb von Sekunden seine eigene Webseite quasi einbinden kann in Prime Leads. Und ab dem Zeitpunkt, wo es eingebunden ist, liefert dir die Software im B2B-Bereich die Kunden, die auf deiner Webseite waren. Also sprich, der Dachdecker Meier kommt auf deine Webseite und dann wird dir auf deinem, in deinem Dashboard angezeigt, Dachdecker Meier war am, weiß ich nicht, 24.12. auf deiner Webseite. Hat sich 7 Minuten 23 da aufgehalten und war auf folgenden Unterseiten. Zu jeder Unterseite und so weiter und so fort wird ein Video gemacht, wie er seinen Mauszeiger bewegt hat und so weiter. Und dann kommen natürlich, kamen so die Leute und sagen, ah, DSGVO-konform und oh, darf das denn überhaupt? Ja, darf, haben wir dann testieren lassen durch ein Anwaltsbüro für IT-Recht und so weiter, haben uns Zertifikate besorgt, weil, ich sag mal, grob und kurz erklärt, ist es ja so, dass du keine personenbezogenen Daten auslieferst, denn wenn ich nämlich sage, der Dachdecker Meier war dort aus Meierstraße sowieso, dann habe ich ja nicht gesagt, das war die Petra, die bei Dachdecker Meier arbeitet, sondern ich sage einfach nur, war Dachdecker Meier. So, das heißt, natürlich muss ich mich vielleicht durchfragen, wer kann denn für meine Produkte oder so und Dienstleistungen interessant oder interessiert sich dafür in dieser Company, das ist dann eher der Chef oder eher eine PR-Abteilung oder was, whatever. Aber das liegt dann wieder in der Company-Ausrichtung, was ich mit genau diesen gewonnenen Daten mache. Das Coole, was an dieser Software halt auch noch ist, wir werden ja bombardiert mit Informationen und letztendlich wollen wir doch nur die Informationen, die auf uns passen. Wir wollen zielgerichtet, dass man uns anspricht und auch im Internet mittlerweile eher den Content konsumieren, der für uns wirklich relevant ist. Und dann haben wir uns Folgendes überlegt, können wir dynamisch den Content auf der Webseite anpassen, automatisiert anpassen und unseren Webseitenbesuchern ein Erlebnis geben, was er bisher noch nicht kennt oder vielleicht nur von den ganz, 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 ganz großen Webseiten kennt, dass er so, wie man dann so denkt, ja, ich habe irgendwie einen Gartenschlauch gesucht und auf einmal kriege ich auf einer Bild.de-Seite Lidl Gartenschlauchwerbung angezeigt, das auf der eigenen Homepage zu implementieren mit den eigenen Produkten. Und ich nehme jetzt nochmal dieses Dachdecker-Beispiel. Ich würde dann sagen, ich verkaufe jetzt eine Telefonanlage zum Beispiel und dann komme ich auf die Webseite. Und normalerweise würde auf meiner Webseite stehen, die Telefonanlagen für Ihr Unternehmen. Mhm. Und jetzt kommt der Dachdecker dorthin auf meine Webseite und dann steht da, die Telefonanlage speziell für Dachdecker. So, aufgrund, dass das Prime Leads, die Software, den Unternehmer und somit auch die Branche erkannt hat, kann ich den Content dynamisch ausspielen. Das heißt, ich kann Bilder, ich kann Texte meiner Zielgruppe komplett automatisiert anpassen. Und das war für uns ein wahnsinniger Hebel. Wir haben unfassbar viel mehr erstens Leads gewonnen, weil in der Regel ist es so, deine Homepage ist Blindflug. Du hast die als Webvisitenkarte, that's it. Das heißt, du hast nicht mehr Informationen. Du musst darauf hoffen, dass sich dein Interessent bei dir meldet. Ja. Jetzt kannst du den Spieß zusätzlich umdrehen und du meldest dich bei deinem Interessenten. Und ich habe am Anfang gedacht, wie werden die Leute darauf reagieren? Aber ich habe es selbst ausprobiert. Ich habe auch bei Leuten und Unternehmen angerufen. Hey, sie waren auf unserer Webseite, habe gesehen, sie haben sich für die Telefonanlage interessiert. Gibt es da irgendwelche Dinge? Sind da noch offene Fragen? Bildlich gesehen, ich habe den Leuten gesehen am Telefon, dass sie ihre Klappe nicht mehr zukriegten. Ja? Und ich habe gedacht, die sind das zu gruselig oder so, aber die Leute haben das im Prinzip gefeiert und sagen, ja, woher wissen sie das? Naja, ne, wir setzen eine Software ein und so weiter und so fort, aber darum geht's ja nicht. Wir haben viel innovative Produkte als diese Software zum Beispiel noch. So, und dann ist man gleich im Gespräch, ein ganz anderer Einstieg. Also jeder heute im B2B-Bereich kann seine Webseite zu einer Verkaufsseite oder Lead-Generierungsmaschine machen. Mhm. Ganz, ganz einfach für sehr, sehr, für einen kleinen Einstiegs-Euro.
Wo finde ich mehr Informationen über die Software? Wie heißt die Homepage?
Schicken dir gerne einen Link dann nochmal dazu. Unter primeleads.de. Mhm. Ne? Genau. Und ansonsten packst du es auch mit Sicherheit nochmal in deine Shownotes.
Packen Sie die Shownotes rein und du selbst hast ja auch einen eigenen Podcast zum Thema Digitalisierung. Wie heißt der Podcast?
Zukunft nachholen.
Zukunft nachholen. Auch den Podcast bauen wir eine Verlinkung in die Shownotes ein. Und ja, in diesem Sinne, lieber Christopher, kommen wir zur letzten Frage von heute. Wenn ich in den nächsten 3 bis 5 Jahren wirklich komplett durchstarten wollen würde, egal in welcher Situation ich jetzt bin und ein bisschen Geld in die Hand nehme, was wäre dein Tipp, wie du am besten für dich, deine Persönlichkeitsentwicklung, deine eigene beste Investition zwecks Coaching, zwecks Weiterbildung, zwecks Investition in deine Familie, in deine Träume, wie würdest du diese Summe quasi einsetzen, um da das Bestmögliche für dich rauszuholen?
Ja, auf jeden Fall in sich selbst zu investieren. So, also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Wen kann ich da nehmen? Haben wir drüber gesprochen. Wer selbstständig ist und schon ein Unternehmen hat und dieses wirklich richtig skalieren will und signifikant Power geben möchte, kann sich natürlich auch gerne bei mir im Mentoring-Programm bewerben. Mhm. Das geht unter christophkühnapfel.de, auch gerne mal in die Shownotes mit reinpacken. Ja. Da muss man aber schon definitiv ein eigenes Unternehmen haben und wirklich weit nach vorne gehen wollen. Mhm. Wenn man gerade anfängt, habe ich keinen ultimativen Tipp, weil liegt halt auch ein bisschen mit dran, in welcher Branche bewegt man sich und so weiter. Skills in Sachen Marketing, Vertrieb sind enorm wichtig. Aber Unternehmertum im klassischen Sinne, ich fange gerade an, mache ich halt nicht.
Okay. Trotzdem, es war mega spannend heute mit dir. Super coole Einblicke in dich, in deine Persönlichkeit, in deine Unternehmensstrukturen, in deine Investitionsgedanken. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für das heutige Gespräch.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Good morning. This is your wake-up call.
Okay, das war mein persönliches Interview mit dem Multiunternehmer Christoph Kühnapfel. Und was er bis ins kleinste Detail beherrscht, ist unter anderem in Unternehmen sogenannte Prozesse komplett zu automatisieren und zu digitalisieren. Und hierzu hat er ein Buch geschrieben in der sogenannten Gratis-Variante. Das heißt, du übernimmst lediglich die Portokosten. Und alle weiteren Informationen zu seinem Buch findest du unter www.patrick-greiner.de/Zukunft. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses Buch mal zu besorgen, mal durchzulesen und vor allem natürlich auch ins Handeln zu kommen. Gerade dann, wenn du selbst für dich bestimmte Prozesse automatisieren und digitalisieren willst. Ansonsten alle weiteren Infos, wie zum Beispiel sein Podcast mit dem Titel Zukunft nachholen, aber auch natürlich seine Homepage, findest du wie immer hier unten in den Shownotes. In diesem Sinne hoffe und wünsche ich, dass da einiges an nützlichem Content für dich dabei gewesen ist. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass gut auf dich auf. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
That's it for today. But tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.